Bücher, Menschen, Autorinnen erleben.
Ja, hallo, hier ist der Jan Beck, Thriller-Autor aus Tirol, auch bekannt als Joe Fischler mit den Rego-Krimis. Und freue mich sehr, heute bei Bücherfunk Menschen bei der Martina Steidl sein zu dürfen.
Ja, für mich war es natürlich auch eine Riesenfreude, einen Top-Autor wie Jan Beck im Podcast zu haben. Für alle, die hier zum ersten Mal reinhören, ich bin Martina Steidl. Ich lese für mein Leben gern und ich lerne noch viel über die Menschen hinter den Büchern kennen. Gelegenheit dazu bietet dieser Podcast Bücher, Menschen, Autorinnen erleben. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Jan Beck ist definitiv ein Serientäter, was das Schreiben betrifft. Die Figuren seiner Krimi- und Thriller-Reihen, die wachsen ihm nämlich sehr ans Herz. Die Bücher, die sind nichts für schwache Nerven. Zitat Jan Beck, dann muss das Blut auch mal spritzen. Selber liest er aktuell eher Kinderbücher. Quizzen ist nicht so seine Stärke, Go-Kart fahren schon. Genial finde ich den Buchtipp von Mario Ladic von der Stadtbibliothek Graz. Es ist kein gelbes Buch diesmal, wie es Stammhörerinnen von Mario schon kennen. Beschreiben wir es einfach als Forschungsreise in den eigenen vier Wänden. Und damit viel Spaß mit dieser Folge. Ich freue mich heute auf ein bisschen ein Doppelinterview mit Jan Beck, aka Joe Fischler. Stecken in dir auch zwei Seelen?
Und das würde ich eher nicht behaupten. Wir haben das Pseudonym ins Leben gerufen, um die Thriller von den Krimis ein bisschen unterscheidbar zu machen, auch im Buchregal, dass sie nicht nebeneinander stehen. Und ich finde, es ist ganz lustig, mal dann als Jan Beck vorgestellt zu werden, weil eigentlich ganz anders heißt, aber es hat mir bisher nicht geschadet und auch meine Persönlichkeit nicht gespalten.
Und du hörst auf beide Namen.
Ja, wenn es sein muss, dann schon. Manchmal dauert es ein bisschen länger bei Jan.
Arno Bussi heißt der, der Ermittler von deinen Lokalkrimis, kann man so sagen. Hast du den in Pension geschickt?
Ich würde schon gern mal noch einen Fall mit ihm schreiben. Also er ist mir ja ans Herz gewachsen, dieser tragische Held auf der Suche nach der großen Liebe und den ich vom Regen in die Traufe schicke. Der Arno leidet in meinen Büchern viel, aber wenigstens leidet er schön. Und man kann ihm gern beim Leiden zusehen und sehen, wie er so seine Fälle löst auf unkonventionelle Art und Weise. Und ich habe mich noch nicht von ihm verabschiedet und würde es wirklich sehr begrüßen, wenn wir nochmal ein gemeinsames Abenteuer erleben könnten.
Ja, waren das auch deine ersten Bücher? Bist du mit Arno Bussi eigentlich reingestartet?
Nein, ich habe schon vorher eine Krimireihe geschrieben rund um die Valerie Mauser, Spitzname Veilchen. Nicht von den Blumen, sondern von den blauen Augen, die man hin und wieder mal im Dienst ausfassen kann. Und da gibt's 5 Krimis. Die heißen dann Veilchens Winter, Veilchens Feuer, Veilchens Blut und so weiter. Und die spielen im realen Innsbruck, im Unterschied zu den Arno Bussi-Krimis, die an fiktiven Schauplätzen in Tirol verortet sind.
Wann wurdest du dann zu Jan Beck?
2020, also mitten in Corona hinein, haben wir, also der Verlag und ich, das Spiel veröffentlicht, Inga Björks und Christian Brands ersten Fall. Und tatsächlich ist das aus dem Buch als Jan Beck und seither bin ich auch als Jan Beck vorwiegend in Deutschland unterwegs, aber natürlich freue ich mich auch, das zu Hause vorstellen zu dürfen.
Inga Björk und Christian Brand, die kenne ich aus das Spiel. Mhm. Das habe ich als Hörbuch reingezogen. Ziemlich intensiv. Ich habe da einige längere Autofahrten gehabt und es hat gut gepasst. Okay. Und die Nacht, der zweite Teil, da bin ich gerade noch mittendrin. Heute haben wir auch dein Buch mit Dorn, Zimmer 103. Das ist der Auftakt zu einer neuen Reihe.
Genau, also neue Reihe, neues Glück sozusagen. Und ein bisschen einen Schritt zurück nach Österreich, nach Bad Gastein. Ich wollte so dieses Lokalkolorit doch nicht ganz aufgeben. Inga Björk und Christian Brand jetten ja durch ganz Europa, fast schon ein bisschen James Bond-like und kommen in alle Ecken Europas. Und ich habe mir gedacht, ja, eigentlich bin ich doch Österreicher und wäre doch schön, wenn man ein bisschen wieder in die Heimat zurückkommt und da die Stärken ausspielt, die wir haben vor Ort. Und so sind wir in Bad Gastein, kommen in der neuen Reihe aber auch zum Beispiel nach Wien, Salzburg, Passau, Hamburg. Also auch wieder querbeet sozusagen, aber es hat mal eine solide Basis in Österreich, wenn man so will.
Weißt du eigentlich gleich zu Anfang, dieses neue Buch, das wird eine Reihe oder planst du das mal als Standalone und während des Schreibprozesses denkst du dir, da kann man noch viel mehr rausholen?
Ich denke schon, ganz ehrlich gesagt, immer zuerst an die Reihe und das Potenzial mehr draus zu machen, weil mir das auch sehr am Herzen liegt, die Ermittler kennenzulernen über mehrere Bände hindurch. Also es ist ja immer schade, man erfindet Figuren und geht mit denen durch ein Abenteuer und dann sind sie wieder weg und man fängt wieder von neuem an. Ich finde das eigentlich bedauerlich, weil je mehr Bücher du mit den Leuten schreibst, desto näher werden sie dir und desto mehr leben sie auch in deinem Kopf und sagen dir irgendwann ganz automatisch, wie sie sich verhalten und was sie in welcher Situation sagen wollten. Also ich finde das sehr spannend und denke immer eher an eine Reihe als an eine Standalone.
Also du magst ja schon auch die Protagonisten bei ihrer Weiterentwicklung zu beobachten und zu begleiten.
Ja, sehr. Und ich mag auch diesen großen Bogen, auch wenn man alle meine Bücher selbstständig lesen kann, also alle sind geschlossen und für sich genommen verständlich, aber diesen großen Bogen zu zeichnen, was wird aus den Ermittlern, wie entwickeln sie sich privat, wie finden sie vielleicht zueinander oder wie kommen sie miteinander ins Streiten und wie lösen sie oder wie intensivieren so ihre Fähigkeiten zusammenzuarbeiten und die Fälle zu lösen, das finde ich ganz spannend.
Finden die denn auch ein bisschen in deinem realen Leben Einzug? So zum Beispiel, wenn ich jetzt Christian Brandt wäre, würde ich oder Inga Björk würde jetzt sagen, denkst du da manchmal dran?
Eigentlich nicht wirklich. Also ich bin eher distanziert in meinem normalen, wirklichen Leben sozusagen zu meinen Serienfiguren, weil ich halt das eine halt für meinen Beruf, die Unterhaltung zu finden, zu schaffen, gute Leseerlebnisse zu Papier zu bringen. Auf der anderen Seite gehe ich dann aber auch ganz gern bei meinem Schreibbüro wieder raus, mache die Tür zu und bin dann wieder der Joe Fischler und für mein normales Leben sozusagen.
Haben Sie ein paar Eigenheiten von dir übernommen oder auch du von Ihnen oder hast du dich da wirklich strikt getrennt?
Ich würde sagen, am Anfang meiner Karriere, so in den Veilchenkrimis, da findet man noch mehr von mir persönlich und meinem Umfeld als in den späteren Werken. Und mittlerweile ist es völlig losgelöst, also entspringt mehr oder weniger alles der Fantasie, hat auch keine realen Vorlagen oder Vorbilder. Ich versuche das immer sehr abzuheben von der Realität, die ich so erlebe. Natürlich bin ich inspiriert von den Dingen, die auf der Welt passieren und habe auch gewisse Dinge, die ich gerne mal thematisch behandeln möchte und die finden dann Einzug, aber nicht jetzt mit konkreten Personen im Fokus und auch nicht mit konkreten Ereignissen. Also die möchte ich so gut wie möglich erfinden.
Mhm. Aber bist du schon auch als Autor, der Michi Kober hat es nämlich recht treffend gesagt, er ist immer irgendwie ein bisschen auf Empfang, was so um einen herum passiert.
Das schon. Also man lernt, die Antennen auszufahren und darauf zu achten, was passiert. Und oftmal kommen die Ideen auf ganz leisen Sohlen. Oder das Glücksvogel, das setzt sich ganz leise auf deine Hand und du musst es dann halt hören, wie es dir was einflüstert. Und so kam es zum Beispiel auch zu meiner Buchidee für das Spiel, also für den ersten Thriller und überhaupt die Chance dann zu einem deutschen Verlag mit einer Thriller-Reihe zu kommen, die kam völlig überraschend. Und hätte ich nie geglaubt, dass das jetzt die Idee ist, die für mich alles verändert im ersten Moment.
Welche Situation war das?
Das war ein Agenturabend. Mein Agent, leider verstorben, Lars Schulze-Kossack, hat einen Agenturabend im Rahmen der Buchmesse Leipzig, glaube ich, veranstaltet. Und wir saßen mit verschiedenen Autoren zusammen und einer hat sich gerade tätowieren lassen. Und da haben wir über Tattoos gesprochen und ich habe halt so meine Anfängerfragen gestellt. Ich habe kein Tattoo bisher und tut es weh und hin und her. Und eine Agenturmitarbeiterin hat dann gesagt, ja, wenn du die quasi aus optischen Gründen mal nicht drüber traust, dann könntest du dir ja auch mal ein UV-Tattoo stechen lassen, das nur im ultravioletten Licht sichtbar wird.
Ah, das gibt's tatsächlich?
Und tatsächlich. Wenn das einer gut sticht, dann sieht man es auch wirklich nicht auf der Haut, nur wenn Schwarzlicht drauf fällt. Und dann ist bei mir völlig das Kopfkino wie die riesige Leuchtbirne sozusagen über dem Kopf angegangen. Und ich habe sofort diese Idee gesehen, habe sie auch munter ausgeplaudert am Stammtisch und der Reinhard Kleindl, Krimi-Autor aus der Nähe von Graz, hat mir dann gesagt, wortlich, geil, das musst du schreiben. Und dann habe ich mir gedacht, dann hätte ich vielleicht nicht ausplaudern sollen. Also ich habe wirklich nicht erkannt, dass das die Idee ist, die für mich alles verändert im ersten Moment.
Ja.
Habe sie dann alle angerufen und gebeten, die Idee finde ich jetzt so gut, ich möchte wirklich weiterverfolgen, also bitte, könnt's bitte still sein in der Richtung und mir das mal schreiben und versuchen lassen und aus dem ist alles weitere entstanden dann.
Ja, wenn wir schon dabei sind, das Spiel, worum geht's?
Im Spiel geht's um eine blutige Menschenjagd. 12 Menschen in ganz Europa sind mit UV-Tattoos markiert, teilweise ohne es zu wissen. Und eine theoretisch unbeschränkte Anzahl von Jägern, die sich im Darknet organisiert, muss Jagd auf diese Opfer machen. Sie wissen nur den Wohnort und haben ein Foto von den Leuten. finden müssen sie sie selbst, sie müssen denen was antun, das dokumentieren, wieder ins Darknet hochladen und so können sie Punkte sammeln. Und der Jäger mit den meisten Punkten am Schluss bekommt den großen Jackpot. Ist ziemlich abgedreht, auch ziemlich blutig.
Es steht Thriller drauf.
Es steht Thriller drauf und mir ist jeder vorgewarnt, aber es ist doch so, dass einige Bilder im Kopf erzeugt werden, für die ich mich vielleicht vorab entschuldigen möchte. Auf der anderen Seite gehört das, glaube ich, auch zum Genre dazu. Es ist ja nicht die Realität, sondern es ist eine Achterbahnfahrt und hin und wieder muss das Blut auch mal spritzen.
Das tut es. Du bist Jurist, klingt eigentlich nach einem sehr trockenen Beruf. Hast du auch als Anwalt gearbeitet? Oder?
Ich bin nie in die klassische Juristenlaufbahn eingestiegen. Ich habe also kein Gerichtspraktikum gemacht oder sonstige Dinge im anwaltlichen oder notariellen Bereich, sondern ich bin direkt gleich in die Bankenwelt eingestiegen, habe dort als Kommerzkundenbetreuer Trainee-Programm gemacht und dann Kunden betreut und habe aber gemerkt, diese Bankenwelt mit all ihren starren Regeln liegt mir als fantasiebegabten Menschen überhaupt nicht. Also ich habe immer lieber Konzepte geschrieben, als Kunden zu beraten, wie man halt nach Schema F irgendwelche Kredite kriegt. Also ich habe das total uninteressant gefunden und habe mich letztlich dann auch 2007 selbstständig gemacht. Zuerst noch mit ganz anderen Sachen und ab 2013 ungefähr mit den Krimis dann.
Also ja, eigentlich ein bisschen später in diese Autorenkarriere gestartet.
Ja, absolut. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass man ein Buch schreiben kann. Für mich war das immer so ein überirdischer Akt, so ein ganzes Buch von vorn bis hinten. Das ist ja total viel Text und alles. Also ich hätte mich da nie drüber getraut. Und tatsächlich war es im Self-Publishing, dass ich es mal ausprobieren habe können. Also ich habe mal so ein Buch ins Blaue hineingeschrieben und hochgeladen. Und siehe da, das ist dann gleich an die Spitze gestürmt, der Charts. Also hat sich mehrere 10.000 Mal verkauft und hat für mich eigentlich auch die Welt aufgestoßen. Und ich habe gesehen, hoppala, ich kann das ja doch. Also ich muss jetzt quasi nur dranbleiben und weiterschreiben und so ist dann alles weiter entstanden.
Ja, aber irgendwas muss dich dann ja hingeführt haben oder
war ja, ich da auf einmal da? Mittlerweile jeder ohne Verlag zu suchen oder finden zu müssen, einfach nur seine Geschichte aufschreiben kann und die hochladen kann und dass Leute damit Erfolg haben, die eigentlich von Verlagen nur abgelehnt wurden. Da haben wir gedacht, ja, wenn die das jetzt schaffen, dann will ich es aber auch mal probieren.
Geschichten hast du im Kopf gehabt?
Also Fantasie habe ich genug gehabt dafür und einfallen tut mir Gott sei Dank immer noch genug. Und dann habe ich es einfach gewagt und bin sehr froh drum, weil ich möchte eigentlich nichts anderes mehr machen.
Ja, war es doch eine Überwindung zu sagen, okay, jetzt kriegt's ja die Öffentlichkeit zu sehen?
Mein erstes Buch war unter Pseudonym, das habe ich auch geschlossen gehalten. Mhm. Und ich bin ganz froh darüber gewesen, weil es ja nicht unbedingt literarisch das hochstehendste Werk war meiner bisherigen Laufbahn. Und trotzdem hat es funktioniert. Und dann habe ich gesehen, okay, es kommt halt doch auch sehr viel darauf an, dass du eine gute Geschichte hast, die du erzählst. Wenn du sie vielleicht nicht so perfekt erzählen kannst am Anfang, aller Anfang ist schwer, dann verzeiht das Publikum doch sehr viel. Und diese Gnade des Publikums habe ich sehr gerne angenommen und dass der ist auch alles weitere entstanden.
Würdest du dann auch sagen, Schreiben ist schon ein Handwerk? Also man steigert sich dann schon von Buch zu Buch? Oder?
Das schon. Ich glaube, du brauchst schon ein gewisses Talent dafür, weil sonst durch die Blutigkeit weiterzukommen. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Job. Also du musst sehr lange am Computer sitzen, sehr viel Text tippen, oft mal auch dann extra Runden drehen, Text wieder löschen, wieder neue Dinge dazu schreiben. Du wirst im Laufe der Zeit besser. Also das ist wie beim Handwerk so. Ich denke mal, dass ganz viel Disziplin auch mit dabei ist. Mhm. Du musst immer dranbleiben und das ist nicht von selbst getan. Und das ist auch der wichtigste Rat, den man Autorenkollegen, die gerade am Anfang stehen, geben kann. Du musst es einfach tun. Schreib das Buch. Denk nicht drüber nach, was sein könnte oder wer dich ablehnen könnte oder wie auch immer, sondern setz dich hin, bringst zu Papier und dann siehst du eh weiter. Leider kommt es auch meistens nicht mal dann dazu, dass die Leute das Buch fertig schreiben, weil einfach zu viele nur in den Träumen verhaften und es nie in die Umsetzung bringen. Und die drei berühmten Buchstaben T-U-N, tun, die sind, was der Unterschied macht.
Ja. Hast du früher, nicht doch vielleicht ein bisschen, also du sagst, du warst immer, hast immer viel Fantasie gehabt, Fantasie begabt, vielleicht da so als Jugendliche mal Gedichte geschrieben oder Tagebuch oder Briefe, Brieffreundschaften, es gibt ja heute.
Vielleicht Liebesgedichte, so unbeholfener Art, ziemlich hölzern. Aber ich habe eigentlich lang mich von dieser fiktiven oder literarischen Schiene ferngehalten, habe mehr so sachbezogene Sachen geschrieben. Ich habe auch eine Zeit lang im Internet Webseiten gebaut und alles Mögliche und habe über das dann ein Fachbuch geschrieben, tatsächlich mit Tipps für Unternehmer, wie sie im Internet erfolgreich sein können. Und der Schritt in die Fiktion ist ganz spät erst gekommen bei mir. Ich wäre nie auf die Idee gekommen am Anfang.
Aber du bist jetzt fühlst dich angekommen.
Total. Also ich kenne jetzt für mich persönlich, ich bin ja ein Mensch, der eher so ein Freigeist ist. Ich kann arbeiten, wann ich will, wo ich will, wie ich will. Ich muss nur bis zu einem gewissen Stichtag mein Ergebnis abliefern. Und das liegt mir eigentlich sehr. Mhm. Das weiß ich sehr zu schätzen.
Du hast gesagt, es gehört sehr viel Selbstdisziplin dazu. Wenn du an einem Buch schreibst, schottest du dich ab, tauchst du unter, fragt sich deine Familie dann, oh, wer ist der Mann, der ab und zu auftaucht?
Ich mache das wirklich diszipliniert. Ich habe ein Schreibbüro in Innsbruck. Ich fahre dorthin wie zu einem Bürojob. Ich setze mich hin und dann schreibe ich. Und ich schreibe halt so lange, wie ich Lust habe. Und dann fahre ich wieder nach Hause und am nächsten Tag wieder von vorn. Und über die Zeit schaffst du dann halt auch ein Buch fertig zu schreiben.
Also ja, ja.
Ich denke mal, es unterscheidet mich jetzt nicht von anderen Phasen in meinem Leben. Wenn ich jetzt ein Buch schreibe, konzentriert schreibe und drinstecke, dann merkst du es mir nicht unbedingt an. Also ich merke schon, wenn ich so im Flow drin bin und mehrere Tage am Stück konzentriert am Buch arbeite, dann tue ich mich in vielerlei Hinsicht auch leichter, Gedanken zu finden, die zu Papier zu bringen. Also dieser berühmte Flow, der daraus entsteht. Ja,
dann wird es ab und zu auch länger im Büro.
Da fühlst du dich dann auch irgendwie fitter im Hirn. Ja. In diesen Schreibphasen kommt man vor. Das ist am ehesten, was mich vielleicht unterscheiden würde. Aber ansonsten, ja, ich glaube, Das Autorenleben hat verschiedene Phasen. Du hast dann Überarbeitungsphasen, du kriegst das Lektorat zurück, dann musst du wieder dich in den Text hineinknien auf anderer Ebene. Aber in Summe ist es einfach ein Bürojob und du musst den durchziehen.
Wie schaut dein Schreibplatz aus? Bist du eher so sehr, sehr geordnet, alles aufgeräumt oder?
Also ich bin grundsätzlich, glaube ich, schon relativ geordnet und ausgemistet. Ich habe einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Also ich sitze dann in der Früh und dann stehe ich mal oder umgekehrt. Also ich versuche schon ein bisschen meine Position auch zu verändern dabei. Und ansonsten klebe ich halt wirklich so den halben Tag an der Tastatur und arbeite in den Computer rein und bin dann aber auch froh, wenn ich wieder das Tageslicht sehe.
Wechselst du auch manchmal handschriftlich Notizen?
Nein,
oder
das
so
mache ich eigentlich weniger. Das habe ich am Anfang gemacht oder so zum Ideen finden und Konzepte schreiben. Bin aber drauf gekommen, dass ich es im PC genauso kann. Und dann ist es schön archiviert, gleich in der Cloud irgendwie synchronisiert mit allen anderen, mit Handy und mit allen anderen Geräten, die ich so habe. Das finde ich sehr praktisch. Und muss es auch nicht handschriftlich machen.
Ja, arbeitest du da mit einem Schreibprogramm? Da gibt es ja schon diverses für Autoren.
Ja, ich habe einen ganz simplen Editor, der nennt sich IR Writer oder IA Writer. Mhm. Und es ist ein ganz einfaches Programm, das keine großartigen Formatierungen zulässt. Da passiert alles im Markdown. Also mit so Textkennzeichnungen, 2 Sterne zum Beispiel, sind dann Fettmarkieren des nächsten Teils. Und also du musst eigentlich nie zur Maus greifen und irgendwelche Dinge markieren und dann als Fett anklicken oder so. Das geht alles über die Tastatur selber. Das kommt so ein bisschen aus der Programmiererrichtung. Und bei dem bin ich hängen geblieben. Finde ich ganz
spannend,
praktisch.
Ja. Hört sich praktisch an, ja. Was macht dir denn mehr Spaß? Oder schreibst du, dir kommt eine Idee, du schreibst drauf los oder sammelst du zuerst Fakten, recherchierst und schreibst dann?
Ich mache mal so einen groben Plot, worum es in dem Buch gehen sollte, wie es zu Ende gehen könnte, wer dahinter stecken könnte und so. Und dann fange ich an zu schreiben und wo ich jetzt Recherche brauche, mache ich mal manchmal 3 Fragezeichen hin und schreibe so, wie ich es jetzt mal glaube, dass es richtig ist. Und dann muss ich es halt hinterher alles genau aufbereiten und recherchieren und verfeinern. Und mir ist immer lieber, ich habe mal so diesen ersten Rutsch geschafft. Ich bin einmal durch die ganze Geschichte, weil das Überarbeiten, selbst wenn es große Überarbeitungen sind, habe ich die Erfahrung gemacht, der Aufwand hält sich überraschend in Grenzen. Weil du weißt dann, wenn du mal durch bist durch die Geschichte, an welchen Stellen muss ich eingreifen, um die Veränderungen zu machen. Und wenn du da so vor und zurück gehst, dann wirst du irgendwie nie fertig, kommt mir vor. Mhm. Also lieber erstmal alles durchmachen und dann schauen, wo fehlt's noch und nachträglich ergänzen.
Wie oft liest du deine eigene Geschichte?
Das kann schon mal öfter vorkommen. Also wenn die Geschichte ein bisschen holpert oder wenn das Lektorat dann auch rückmeldet, oh, da ist noch ein bisschen was zum Tun, kann ja durchaus vorkommen, dann siehst du sie öfter. Manche Bücher tatsächlich habe ich an den Verlag geschickt und die sind dann 1:1 so durchgerutscht, wie sie in meiner ersten Version geschrieben worden sind. Es ist immer unterschiedlich, finde ich. Und es ist halt doch trotz allem, trotz aller Disziplin und Textmenge und so weiter, noch eine Kunst. Also du weißt nie, geht es wirklich auf oder nicht? Ist dieses Werk, das du dort schaffst, jetzt wirklich für sich genommen schon gut oder fehlt's noch? Und oftmals tut dann auch diese externe Sicht sehr gut, um wieder ein gutes Bild auf die Sache zu bekommen.
Das Buch ist da, es ist in der Buchhandlung. Rezensionen trudeln ein. Wie gehst du damit um? Schaust du die an? Schaust du die nicht an?
Also ich schaue mir die Rezensionen sehr wohl an. Ich denke mal, jeder Autor, der sagt, er tut das nicht, der funkert so ein bisschen. Man weiß dann schon Bescheid und vor allem sieht man sich natürlich die negativen Sachen auch an und die bleiben am meisten hängen. Das ist halt mal so.
Das ist eine Krankheit, Anfang, oder? Dass man eher das Negative annimmt.
Ja, natürlich. Das ist, da gibt es sogar irgendein Prinzip. Ich weiß nicht mehr genau, was das ist, aber es ist halt so eine Gesetzmäßigkeit, dass das Negative immer mehr Schlagkraft entwickelt als das Positive, leider. Anfang hat es mich sehr gestört in meiner Karriere. Ich habe mal jede Rezension, auch jede Buchbesprechung im traditionellen Medien, die negativ ausgefallen ist, sehr zu Herzen genommen. Ja. Du kriegst mit der Zeit schon die berühmte dicke Haut. Mittlerweile schaue ich mir es zwar an, aber zieh halt vielleicht mal die Augenbraue hoch. Und solange es nicht widerrechtlich ist, also solange niemand was vorwirft, was Gesetzesverstöße betreffen würde, zum Beispiel der hat abgeschrieben oder so, was für mich absolutes No-Go wäre, lasse ich es einfach sein. Also ich denke mal, es gibt die wunderbarsten Blumen auf der Welt und so ist es bei Menschen auch. Und manche blühen halt ganz besonders und manche stinken halt ein bisschen und man muss sie halt so nehmen, wie sie sind.
Wenn du reinschreibst, ist dann der Druck eigentlich größer? Das erste Buch ist da, es ist erfolgreich, jetzt geht's weiter. Ist das ein anderer Druck oder die Erwartungshaltung an dich selbst? Machst du dir selber dann Druck, dass auch das zweite gut ist? Natürlich will man ein gutes Buch schreiben.
Ich glaube, in Serien ist das Publikum schon auch sehr gnädig oftmals. Also ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, wenn der erste Teil gut funktioniert und dann bringst du einen zweiten raus, dann ist es nicht so, dass da die goldene Waagschale irgendwie angelegt wird oder da irgendwie so nach ganz strengen Kriterien beurteilt wird, sondern dass die Leute, die Personen wiedererkennen, die sie im ersten Teil schon gekannt haben, dass man
gewisse Settings wieder aufrufen kann. Ja.
Man fühlt sich da wieder gleich zu Hause und das kann dann teilweise schon über gewisse Dinge hinwegtragen. Ich bemühe mich natürlich, wenn der erste Teil gut läuft, oder ich bemühe mich immer darum, das bestmögliche Buch zu schreiben. Aber ich habe schon gemerkt, im Lauf so einer Reihe, das Publikum bleibt gerne bei der Stange, wenn du das Publikum nicht wirklich enttäuschst. Also wenn es für dich so weit passt, mal ist es halt mehr Arbeit, mal weniger, ein Buch wirklich zu einer runden Sache zu machen, dann passt es meistens auch fürs Publikum. Mhm. Also bisher zumindest, ich klopfe zu mir auf Holz.
Reden wir noch ein bisschen über Dornzimmer 103. Was war denn da das berühmte, das Vogel auf der Hand, die Initialzündung, dass du zum Beispiel das Setting nach Bad Gastein verlegt hast?
Ich bin mal dran vorbeigefahren mit dem Zug und habe schon ein paar Geschichten gehört von diesem Wolkenkratzerdorf und dem Monte Carlo der Alpen und alles, wie es so geheißen wird. Und dann habe ich es selber gesehen und habe mir gedacht, boah, der Ort schaut ja wirklich abgedreht aus. Und wenn du dann noch das aus der Nahaufnahme siehst, ich bin dann mal hingefahren mit diesen ganzen Alt und Neu nebeneinander und Leben und Tod, und das ruft gleich so viele Bilder hervor und Kontraste in deinem Kopf, dass dort einfach eine Krimireihe hin muss. Und so ist es halt zu diesem Schauplatz gekommen und Simon Dorn und das verfallene Hotel, alles was für das Morbide steht sozusagen, ist eben aus diesem Bad Gastein heraus entstanden. Dann war klar, man braucht aber auch was Lebendiges, was Lebensbejahendes in diesem Buch drin, aus dem ist dann die Lea Wagner entstanden, die Kriminalbeamtin aus Wien, und so haben die Dinge dann zueinander gefunden.
Mhm. Ist jetzt sehr leicht von der Hand gegangen? Es ist ja doch neue Protagonisten, neues Setting.
Am Anfang ist es immer schwer, wie sie zueinander finden und wie man sie so auflaufen lässt und selbst auch im Schreiben kennenlernt, weil das sind ja am Anfang nur so Blaupausen oder so skizzenartige Charakterdarstellungen, und die Handlung offenbart dir dann schon, wie sie so ticken, und die Personen selber entwickeln ihr Eigenleben. Also am Anfang ist es natürlich immer schwer, sowas ins Leben zu rufen. Mit der Zeit geht es natürlich leichter dann. Also mit jedem Teil wird es eigentlich leichter, die Fälle zu schreiben. Was aufwendig ist, dass bei meinen Büchern immer mehrere Handlungsstränge zusammenkommen müssen, zusammenfinden, und dass du dann am Ende die Fäden richtig ineinander verknüpfen kannst und eine richtig schöne Auflösung draus zauberst. Das macht die Thriller einerseits, glaube ich, zu was Besonderem, aber macht mein Schreiben auch sehr aufwendig und ist fast teilweise wie ein Schachspiel dann. Mhm. Also das verwirrt mich dann teilweise selbst.
Du bist dein eigener Gegner.
Ja, ich bin dann mal heilstufen, der aus der Nummer wieder rauskommt.
Was erwartet die Leserinnen und Leser in Dorn? Zimmer 103.
Spannende Kulissen sozusagen mit Bad Gastein, unkonventionelle Ermittler, Figuren, die sich erstmal kennenlernen und miteinander warm werden müssen. Ein ganz besonderer Protagonist, der Buddy, das ist ein schneeweißer Schäferhund, der zwischen den beiden so ein bisschen Schicksal spielt und sie zusammenbringt und auch in diesen Fall hineinbringt, in diesen ersten gemeinsamen. Und wie gesagt, mehrere Handlungsstränge, die am Ende sich zu einem großen Finale verknüpfen. Also es ist gut, jeder Leser oder jede Leserin ist gut beraten, die Dinge im Kopf zu behalten und das Buch möglichst bald in einem Rutsch durchzulesen. Und dann, glaube ich, ist es auch ein sehr befriedigendes Leseerlebnis. Hoffe ich mal.
Liest du auch Thriller oder Krimis von Kolleginnen und Kollegen?
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich das relativ wenig mache. Ausrede, ich habe eine kleine Tochter zu Hause mit 3 Jahren, die meine völlige Aufmerksamkeit beansprucht und schon seit geraumer Zeit Kinderbücher zu meiner vorwiegenden Lektüre macht. Und da bin ich eher jetzt momentan in diesem Genre drin.
Bist du beim Gryffalo angelangt?
Ja, genau, der Gryffalo. Den haben wir als Tony zu Hause, der ist total beliebt, wobei die Kleine dann auch ziemlich Schiss hat vor ihm. Manche Dinge hat man natürlich dann schon 20 oder 30 Mal gehört, also das ist halt so. Und Das finde ich aber auch eine ganz spannende Erfahrung.
Dann holen wir uns jetzt einen Buchtipp von der Stadtbibliothek Graz. Die Zeit ist ja gerade so eine richtig schöne Lesezeit zum Einkuscheln und sich ein Buch schnappen. Und ich bin gespannt, ich bin wieder bei Mario Hladic in der Stadtbibliothek Graz Nord. Und für gewöhnlich stellt Mario ja sehr gerne gelbe Bücher vor. Deshalb, was ist es diesmal geworden, Mario?
Ja, hallo. Freut mich, dass du wieder da bist. Ich habe kein gelbes Buch mit diesmal, aber da wir ja kein Bild haben, können wir sagen, es ist ein gelbes Buch. Ich habe mitgebracht Hanno Milesi, der Schmetterlingstrieb. Ich habe mir im Vorhinein gedacht, wir leben ja in der Zeit der permanenten Krise, der hohen Inflation. Was könnte ich da für Reiselustige empfehlen, die vielleicht nicht viel Geld ausgeben möchten? Und da gibt's eigentlich nur dieses Buch, Der Schmetterlingstrieb. Man könnte es bezeichnen als Handbuch für einen Abenteuerurlaub, ohne einen Schritt aus der Wohnung zu tun. Oder auch eine Forschungsreise ins Innere der eigenen 4 Wände. Ich kann versprechen, wenn man dieses Buch gelesen hat, wird man die eigenen 4 Wände mit völlig anderen Augen sehen. Worum geht's? Es geht um einen eigentlich anonym bleibenden Mann, der allein wohnt und vom Schmetterlingstrieb gekennzeichnet ist. Also er ist auf der Suche nach Veränderung, er ist auf der Suche nach Sinn. Und wie schafft er das? Indem er seinen Blick verändert. Er verändert den Blick auf seine Umgebung. Und so wird eigentlich der Alltag zum Abenteuer für ihn. Die eigenen 4 Wände, die Wohnung wird seiner eigenen Welt. Und ja, der Alltag oder das Alltägliche wird zur Beschäftigung mit philosophischen Fragestellungen. Das klingt jetzt sehr abstrakt, ist es zum Teil auch ein bisschen, aber es ist auch vor allem sehr, sehr witzig. Man sieht, was man alles so anstellen kann in der Wohnung. Also der Erzähler wird beispielsweise zum Naturforscher, wenn er die toten Insekten in seiner Wohnung untersucht. Oder er wird zum Detektiv, wenn er sich vor sein eigenes Bücherregal stellt. Er fährt mit dem Rad durch die Wohnung, um Distanzen zu messen. Oder er wird zum Schlangenbeschwörer und zur Schlange selbst, wenn er sich in seinem Wäschekorb versteckt.
Es klingt alles sehr inspirierend für den nächsten Urlaub zu Hause und auf Balkonien. Hanno Milesi zum Autor, was kannst du über ihn sagen?
Ja, Hanno Milesi ist 1966 geboren, ein österreichischer Künstler und Autor. Er ist auf 2 Feldern sozusagen sehr begabt. Er schreibt experimentellere Prosa, war jetzt mit den letzten Büchern auch schon ein bisschen, sagen wir mal so, in bekannteren Kreisen unterwegs, war auch für den österreichischen Buchpreis nominiert. Und ja, für mich einer der spannendsten österreichischen Autoren der jüngeren Generation, also absolute Empfehlung, da vielleicht auch was Neues zu entdecken.
Ja, und wer den Mario kennt, der weiß, er liest ganz gerne was vor. Du hast ja auch wieder eine kurze Lesestelle ausgesucht, lass hören.
Meine Schmutzwäsche sammle ich in einem taillierten Flechtkorb, wie ihn Schlangenbeschwörer verwenden, um ihre gelehrigen Tiere darin aufzubewahren. Ihre Körperhaltung hat etwas von einem Kabel oder einem Lasso, die für den unverzüglichen Einsatz bereit liegen. Solange mein Schmutzwäschekorb nicht bis über die Hälfte gefüllt ist, passt mein gesamter Körper in seinen Bauch. Ich stelle mich auf die Wäschestücke am Boden des Korbs und gehe ganz langsam in die Hocke. Den geflochtenen Deckel halte ich mit beiden Händen über meinen Kopf wie ein orientalischer Kellner sein Tablett und verschließe damit vorübergehend meine Anwesenheit in meiner Wohnung, wie zwischen Anführungszeichen, die etwas, das man eigentlich gar nicht sagen will, nur gedämpft ausgesprochen wirken lassen. In dem Korb setze ich mich behutsam auf die unter mir versammelte Wäsche, die mich an die abgetragene Haut eines Pythons erinnert. Knie und Arme halte ich angewinkelt und lege die Hände auf meine Schultern. In dieser Position verharren Astronauten in ihren Raumkapseln. Bei meinem ersten Aufenthalt im Wäschekorb schwebte mir eine embryonale Körperhaltung vor. Aber das ist zu gefährlich. Der Korb könnte umkippen und über den Boden der menschenleeren Wohnung rollen. Embryonal hingebettet, lief ich außerdem Gefahr, in eine Art ewigen Tiefschlaf zu verfallen. Mein Ziel jedoch liegt darin, es in die meditative Warteschleife der Schlangen zu schaffen, in der diese die Geduld aufbringen, die Melodie ihres Meisters zu erwarten.
Der Schmetterlingstrieb Hanno Milesi mag ich jetzt schon. Vielen Dank, Mario Nadic. Erschienen übrigens Edition Atelier heißt. Danke sehr.
Gerne.
Jan. Ich bleib bei Jan. Mhm. Welche Eigenschaften attestieren dir deine Freunde, Bekannte? Fragen die sich manchmal, ach, du bist ja eher ein ruhiger Typ. Wie kann man dann solche Bücher schreiben?
Ja, das schon. Das kriege ich immer wieder mal gefragt, auch in Lesungen natürlich. Wie kommt man auf so abgedrehte Ideen? Ich finde das aber nicht außergewöhnlich. Und wenn man dann das Publikum selbst mal Ideen finden lässt, dann kommen oft viel grausigere Sachen raus dabei. Was wird mir so attestiert? Das ist immer schwer, so diese Außenwahrnehmung. Ich glaube, ich engagiere mich sehr für meine Familie, die für mich auch absolut im Mittelpunkt steht. Freunde, Bekannte natürlich. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwie in irgendeiner Hinsicht besonders bin. Also das Leben läuft so in Phasen ab und mal geht's rauf, mal geht's runter und man versucht halt das Beste draus zu machen. Und ja, man lernt aber im Laufe der Jahre auch dazu und hat gewisse Erfahrungen aus der Vergangenheit, die sich sicher auch aufs eigene Verhalten auswirken. Aber ich glaube nicht, dass mich das von irgendwem anderen unterscheidet. Ich glaube, in der aktuellen Zeit haben wir es alle nicht so ganz leicht mit den ganzen multiplen Krisen und Zumutungen, mit denen wir jeden Tag konfrontiert werden und dieser medialen Dauerbelastung, dem Dauerfeuer. Jeder versucht noch lauter zu sein und das fordert uns natürlich alle heraus. Man bekommt es im Umfeld mit auch, dass Menschen darunter leiden und versucht denen natürlich zu helfen auch. Man versucht selber für sich auf die Reihe zu kriegen. Aber ich glaube nicht, dass mich das von irgendwem anderen abhebt. Also ich halte mich für einen völlig gewöhnlichen Durchschnittsmenschen.
Magst du die öffentlichen Auftritte dann bei den Lesungen? Du hast eine Lesung hinter dir, du hast noch eine Lesung vor dir.
Ich mag das schon. Also ich mag dann eigentlich dieses Auftreten, das Vorlesen aus dem Buch, die Fragen bekommen, einfach so mal sich hinzusetzen, man selbst zu sein, ist so meine Erfahrung, ist immer das Beste, nicht den großen Star herauszukehren oder irgendwie jemand sein zu wollen, der man nicht ist. Und das ist dem Publikum auch oft das Liebste. Wenn du einfach so drauf losplauderst, wie wir jetzt plaudern, ich hoffe mal, das kommt auch so halbwegs rüber und ich kriege dann die Rückmeldung, das ist einfach dann eine schöne Zeit gewesen. Und wenn man gemeinsam eine schöne Zeit erlebt, ist es doch das schönste Kompliment, was es gibt.
Genau, ist es auch manchmal für dich noch unwirklich, was sich da alles getan hat?
Ich glaube, man erhofft sich oft mal schon auch gewisse Erfolge oder Dinge oder Zahlen, die sich der Verlag auch erwartet und so. Also man wird ja auch ständig an Zahlen gemessen und diese Erwartungshaltung steht einem ständig so gegenüber. Ich bin froh, dass ich davon leben kann. Das ist ein großes Privileg, das ganz viele nicht haben und das weiß ich auch sehr zu schätzen. Aber das heißt nicht, dass man es dann irgendwann geschafft hat. Selbst wenn du eine richtig gute Reihe ins Leben gerufen hast, heißt es nicht, dass die nächste dann genauso erfolgreich wird und nach dem Buch ist vor dem Buch. Der Markt ist knallhart, legt wieder den Maßstab an dich an. Die eigene Marke, also Jan Beck in dem Fall oder wie auch immer, darf man nicht überschätzen. Also es kommt sehr viel auf die Geschichten drauf an, auf die Aufmachung des Buches, auf den Klappentext und so weiter. Und es wirklich geschafft zu haben, glaube ich, können vielleicht 5 oder 6 Leute in diesem Segment behaupten, aber nicht mehr. Und da zähle ich mich jetzt nicht dazu, dass ich für mich die Marke bin, die jeder unbedingt kaufen muss. Also soweit bin ich sicher noch.
Ja, du bist doch schon auch einige Zeit in der Branche, in der Buchbranche. Waren da vielleicht zu Beginn Hürden, mit denen du nicht gerechnet hast oder wo du jetzt wüsstest, ja, das hätte ich vielleicht anders machen können?
Natürlich lernt man im Laufe der Zeit auch eigene Ideen und Projekte richtig einzuschätzen. Man kann sehr viel schneller abklopfen. Ist das wirklich was oder ist das nur ein Gag? Ist das nur eine schnelle Idee, aber nicht mehr? Ist es tragfähig für ein ganzes Buch und so? Solche Dinge, die habe ich am Anfang nicht gewusst und habe einfach ins Blaue hinein jede Idee zu Papier gebracht und dann Agenten geschickt und mir gedacht, ach, wie genial bin ich doch. Und dann habe ich es zurückbekommen, eiskalt, so quasi, ist alles ein Blödsinn. Bemühe dich doch mehr und so gesehen würde ich vielleicht ein bisschen weniger unvoreingenommen auf gewisse Dinge zugehen und ein bisschen mehr Mühe mir geben, indem dass ich auch vorher mal die Dinge zu Ende denke und nicht jeden Gag hinaushaue und mal schaue, was passiert.
Jetzt hast du gesagt, privat, du bist eher der Durchschnittstyp, also Tiefseetauchen oder Hochseefischen, jetzt nicht so Hobbys, denen du nachgehst.
Natürlich alles, was Männer so freut, irgendwie Rennfahren und Zeug, das interessiert mich dann doch auch. Irgendwie. Das steckt so ein bisschen in den Genen, glaube ich. Aber ansonsten mache ich gerne entspannte Reisen und bin Familienmensch und ja, aber wenn ich dann mal zum Go-Kart fahren komme oder so, dann freut es mich auch.
Also kommt der Rennfahrer raus.
Den Mann rauslassen kann, das ist auch mal ganz nett.
Ich nerv meine Gäste seit kurzem mit einem Spiel. Es orientiert sich ein bisschen an Stadt, Land, Fluss.
Da bin ich ganz schlecht.
Du musst, also Stadt, es kommen auch wieder.
Die Spanne von einer Eintagsfliege. Also,
es kommen auch weder Städte noch Länder noch Flüsse vor. Du sagst mir einfach einen Buchstaben, ich werfe dir dann einen Begriff hin und du musst dir dann was dazu einfallen lassen. Also einen Buchstaben von A bis Z.
F.
Etwas Schweres.
Etwas Schweres.
Und F.
Das Schweres. Keine Fliege.
Eine fette Fliege.
Eine fette Fliege, genau. Eine fette Fliege. Ich nehme die fette Fliege.
Okay, gut. Noch ein Buchstabe.
S.
Ein Buchtitel. Vielleicht fällt dir auch spontan ein neuer ein.
Schweig von Judith Merchant.
Oh, noch ein Buchstabe.
X.
Oh, ein Film?
X-Men.
Ah, ja, richtig, X-Men. Gut. Und geht noch einer? Ja.
Was nehme ich jetzt? E.
Typisch du.
Da fallen mir jetzt nur negative Eigenschaften.
Ja, raus damit.
Egoistisch, eifersüchtig, emotional.
Emotional ist jetzt ja nicht unbedingt das keine negative Eigenschaft. Gut, und eines noch, Buchstabe?
Heinrich H.
Ein Märchen. Das ist vielleicht einfacher, nachdem du gerade ein bisschen da drin bist, vielleicht in Geschichten erzählen.
Ein Märchen.
Mit H war das, gell?
Ja, wie gesagt, ich bin halt total schlecht mit dem Stadtlandfluss.
H. Ich würde selber überlegen.
Ich würde aus jeder Quiz-Sendung rausfliegen mit sowas.
Würdest du dich trauen, mitzumachen bei einer Millionenshow?
Nein. Also trauen vielleicht schon.
Ich hätte immer Angst, dass ich schon bei den ersten drei Fragen rausfliege, wenn es um Sprichwörter geht oder so. Ja, ja. Ganz easy Fragen eigentlich, aber da blockiere. Also Märchen mit H, Frau Holle.
Frau Holle, ja.
Vielleicht, ja.
Aber Märchen, ja, bin ich auch nicht so gut eigentlich.
Ja, wahrscheinlich gibt es ganz viele. Ich werde nachher mal googeln. Noch ein paar nennen.
Das sicher.
Gut, ich quäle dich nicht länger. Ich freue mich schon sehr aufs Lesen von Dorn, von dem ersten Teil deiner neuen Reihe. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du uns hier allen, mir und den Zuhörern und Zuhörerinnen, einen kurzen Einblick gibst.
Mhm, sehr gern.
Welche Leserstelle hast du dir ausgesucht?
Da geht es darum, dass Dorn einen Gast vermisst, mit dem er zusammen an Cold Cases arbeitet in seinem verlassenen Hotel. Und etwas scheint mit diesem Gast passiert zu sein. Und jetzt geht er ins Zimmer 103, wo er den Fall aufbereitet hat, den sie zuletzt zusammen behandelt haben. Sieht man auch, wie er dann arbeitet an seinen Fällen. Dorn steckte den Schlüssel, den er von der Tafel am Empfang geholt hatte, ins Schloss von Zimmer 103. Niemals ging er an die Arbeit, indem er einen Raum mit seinem Generalschlüssel öffnete. Jedem Fall seinen Raum, jedem Raum seinen Schlüssel. Dorns Arbeit erforderte stabile Rahmen, innerhalb derer das Unfassbare fassbar werden konnte. Zwei volle Umdrehungen entsperrten die Tür. Er drückte sie auf und trat ein, ohne dem Inhalt des Raumes seine Aufmerksamkeit zu schenken. Erst wenn die Tür wieder versperrt war, der Schlüssel innen steckte und folglich keiner raus oder reinkam, konnte die Arbeit beginnen. Die 103 war kühl. Das Zimmer ging auf die Rückseite hinaus zum Garten, an dessen Ende der Felsen steil in die Höhe ragte. Dorn mochte es, in diesen Räumen zu arbeiten. Er hatte es gerne kühl und solange es nicht schimmelte, war feuchte Luft besser für die Lungen als trockene. Noch mehr aber schätzte er die Dunkelheit auf dieser Seite des Hotels. Hier konnte er in der Abgeschiedenheit all die Fälle heraufbeschwören, an denen er arbeitete. Nie geklärte Verbrechen, die kein Licht mochten. Täter und arme Seelen, die ihnen zum Opfer gefallen waren, Fakten, Indizien, Vermutungen. Dawn wusste, das alles war flüchtig. Die Wahrheit scheute die Helligkeit. Sie wollte in der Dunkelheit gefunden und herausgemeißelt werden, haptisch, fast sinnlich, einem Bildhauer ähnlich, der die Statue aus dem Stein befreite. Dawn ging zur Mitte des Raumes und stellte sich direkt unter den Leuchter, der schon lange keine intakte Birne mehr hatte. Es fiel gerade so viel Licht durch die undichten Fenster, dass er all die Fotos, Notizen, Analysen und Skizzen an den Wänden schemenhaft erkennen konnte. Drei Wände, drei Opfer bisher. Langsam begann er, sich gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. Er betrachtete die Fotos aus den Ermittlungsakten, die Opfer mit den durchtrennten Kehlen und auf der Stirn das Symbol, das mit so großer Kraft in die Haut geschnitten wurde, dass es sich noch am Stirnbein abzeichnete. Die Krone, die immer gleiche Krone mit drei Spitzen. Drei Opfer. Greta Sorge, Graz. Harald Lechner, Wien. Birgit Jacobi, Krems an der Donau. Dawn drehte sich weiter. Greta, 37, Mechanikerin. Harald, 48, Arzt. Birgit, 29, Polizeibeamtin. Nichts, was sie verband. Keine Herkunft, kein Verein, nicht die Arbeit, nicht der Wohnort. Nur die kaltblütigen Morde und die grausame Verstümmelung ihrer Leichen. Die Krönung. Wollte der Täter sie mit der Zeichnung auf der Stirn posthum zu Königin erhöhen, seine Tat rechtfertigen, wiedergutmachen? War es ein Hilferuf, ein Verwirrspiel oder bloßes Symptom einer kranken Psyche? »Warum?«, fragte Dawn in die Stille des Raumes hinein, während er sich immer weiter drehte und der leichte Schwindel dafür sorgte, dass die Dinge ineinander übergingen, miteinander verschmolzen. »Warum mussten sie sterben, wenn sie Könige waren? Weil sie Könige waren?« Greta, Harald, Birgit. Dawn drehte sich weiter im Kreis. Was habt ihr ihm getan, um den Tod zu verdienen? Dawn spielte die Ermittlungsstände durch, ließ jedes Detail Revue passieren, die Gedanken dann auch wieder frei in alle Richtungen strömen. Jüngst hatte es in dieser Mordserie einen bemerkenswerten Fortschritt gegeben. Ein deutscher Podcast war darauf aufmerksam geworden und hatte eine Folge veröffentlicht. Direkt im Anschluss daran entwickelte sich in den Kommentaren zur Sendung ein Wortwechsel, der Täterwissen offenbarte. Hofbauer war darauf gestoßen und hatte Dawn die Kommentare gezeigt. »Interessante Theorien«, lautete der Eintrag, »aber alle falsch.« Der Betreiber des Podcasts antwortete, »Willst du unser Helden? Es ist doch nicht zu übersehen.« »Was meinst du?« »Was auf der Stirn steht.« Genau dieses Detail war nie öffentlich geworden. Die zahlreichen Presseartikel hatten zwar die brutalen Morde erwähnt, selbst die Tötungsmethode war häufig thematisiert worden, aber von dem, was auf der Stirn steht, hatte keiner je berichtet. Ein Leak innerhalb der Reihen der Ermittler? Ein Schuss ins Blaue eines Wichtigtuers? Oder sprach hier tatsächlich der Täter? Seit dieser neuen Wendung hatte Simon Dawn nichts mehr von Carla Hofbauer gehört. Er schloss die Augen, presste die Handballen darauf und versetzte sich nach und nach in ein Universum, in dem alles, was der Täter machte, Sinn ergab. Die durchtrennten Kehlen, die Krönung. »Ich bin königlich«, rief Dawn in dieses Universum hinein und versuchte, sich in Carla Hofbauer zu versetzen. Plötzlich tauchte ihr Gesicht vor Dawns innerem Auge auf. »Bist du königlich?«, fragte Dawn dieses Gesicht. Es schwieg. »Bist du es wert, ein König zu sein?«, rief er. Da sah er noch etwas. Ein Messer. In seiner Hand. Er bewegte es auf Hofbauer zu, an ihren Hals. Dawn wollte sich den Bildern widersetzen, dem Messer einen Widerstand bieten, doch es wanderte immer weiter, legte an und in einem kraftvollen Zug. Lesen Sie bitte weiter.
Vielen Dank. Voll die angenehme Lesestimme. Und ich habe gesagt, auch ich habe das Spiel als Hörbuch, und wie entscheidet sich eigentlich, oder entscheidest du da mit und sagst, ich möchte auch, dass mein Buch als Hörbuch herauskommt?
Das entscheidet der Verlag. Also in dem Fall ein Konzernverlag wie Penguin Random House natürlich, bei denen sind ganz viele Abteilungen, die da mitreden, und von der Produktentwicklung über Vertrieb und alle möglichen Leute, die da entscheidungsbefugt sind oder halt ihres dazu beitragen. Und das ist eigentlich nicht im Einfluss des Autoren, ob ein Hörbuch draus wird. Man hofft es natürlich, aber ist nicht garantiert. In Zeiten wie diesen immer wichtiger, weil immer mehr Menschen auch Hörbücher hören und das auch eindeutige Vorteile hat. Und auch der Vorteil des Buches erhalten bleibt. Du baust dir deine eigene Welt im Kopf, auf Basis des Gehörten in dem Fall, statt des Gelesenen. Aber das ist was ganz Besonderes, was eigentlich die Literatur kann, was kein anderes Format kann. Insofern ist es toll, wenn man ein Hörbuch hat. Wer es dann einliest, wie es produziert wird und so, das entscheidet der Autor eigentlich in den seltensten Fällen, muss man sagen. Aber ich bin sehr froh, dass Dorn vertont wurde und auch viele Reihen vorher oder viele Bücher vorher vertont wurden. Und es ist immer wieder ein Erlebnis, das dann mit anderer Stimme zu hören.
Ja.
Das eigene Geschriebene, das macht es dann zu was ganz anderem und oft auch oder immer auch zu was Besserem, muss man sagen. Kommt mir vor.
Ja, es ist ein anderes Empfinden. Also vor allem bei mir ist es so, ich bin eigentlich eine relativ schnelle Leserin. Ich gehe dann natürlich automatisch runter vom Tempo, weil ich kann ja nicht sagen, sprich schneller.
Wobei man es schon einstellen kann.
Ja. Man kann es einstellen, ja.
Man kann es doppelt so schnell hören.
Aber
dann wird es halt mühsam,
kommt man nicht so in den Genuss. Also da verstelle ich nichts.
Aber ich finde es ganz besonders, dass Dawn zum Beispiel von zwei Frauenstimmen eingelesen wurde, also zwei weiblichen Sprecherinnen. Und das ist gerade für einen männlichen Hauptprotagonisten und Namensgeber der Reihe, finde ich das ganz was Spezielles eigentlich. Und ich bin auch sehr glücklich mit dem Ergebnis.
Fein. Ich freue mich sehr drauf und ich sage vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Ich bin sehr gefreut, dich kennenzulernen. Dankeschön, super.
Mit der Reihe um Inga Björk und Christian Brandt bin ich längst durch, wieder mal voll hineingekippt. Mit Dorn Zimmer 103 ebenfalls und im Jänner 2026 erscheint dann auch schon Teil 2 davon. Märchen mit Haar, davon gibt es natürlich einige, kaum bekannt, etwa Hänsel und Gretel. Quizzen gehört wirklich nicht zu unseren Talenten. Dafür schreibt Joe Fischler alias Jan Beck Top-Bücher und er ist ein wirklich sehr feiner Podcast-Gast gewesen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich freue mich über Feedback, zum Beispiel auf Instagram oder Facebook. Alles hineingepackt in die Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis bald.